Tennis oder Joggen? Was bringt dir mehr Lebensjahre? Die Antwort aus einer der größten Langzeitstudien der Welt wird dich wahrscheinlich auch überraschen. Und sie hat weniger mit deinem Herzen zu tun als mit deinem Gehirn. In dieser Folge geht es um eine Frage, die mich die letzten Wochen ziemlich beschäftigt hat. Und zwar die Frage, warum so viele Menschen seit Jahren trainieren und sich trotzdem irgendwie so fühlen, als würden sie auf der Stelle treten. Vielleicht kennst du das auch. Du gehst regelmäßig ins Gym, machst deine Übung, läufst vielleicht auch deine Joggingrunden und trotzdem hast du manchmal das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Dass dein Training dich zwar fit hält, aber nicht mehr wirklich nach vorne bringt. Dass es sich nach Pflicht anfühlt, statt nach Entdeckung. In dieser Folge erfährst du, warum dieses Gefühl berechtigt ist und was die Wissenschaft dazu sagt. Und vielleicht wirst auch du am Ende dieser Folge Bewegung mit anderen Augen sehen. Also Kopfhörer rein, Turnschuhe an oder einfach nur zuhören. Los geht's, du hörst Fitness mit Marc und dies ist Folge 566.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er mag den Proteinshake geschüttelt, nicht gerührt. Marc Maslow.
Lass mich dir von einer Studie erzählen, die mich ziemlich irritiert hat, zumindest im ersten Moment. Die Copenhagen City Heart Study, so ist der Titel, hat über 8600 Menschen mehr als 25 Jahre lang begleitet. Und die Forscher wollten wissen, welche Sportart bringt die meisten Lebensjahre? Die Ergebnisse wurden 2018 veröffentlicht in den Mayo Clinic Proceedings. Tennis bringt 9,7 Jahre mehr Lebenserwartung, Badminton plus 6,2 Jahre, Fußball plus 4,7 Jahre, Joggen plus 3,2 Jahre und jetzt halte ich fest, Fitnessstudio nur gerade mal plus 1,5 Jahre. Moment mal, das Fitnessstudio, also der Ort, an dem du und ich alle so brav unsere Gains sammeln, das ist ganz unten. Und bevor du jetzt deine Gym-Mitgliedschaft kündigst, es ist doch etwas komplexer. Aber die Tendenz ist schon mal interessant. Die Forscher vermuten nämlich, es geht nicht nur darum, dass dein Herz pumpt und deine Muskeln arbeiten. Es geht darum, was dein Gehirn dabei macht. Und jetzt wird's richtig spannend. Forscher der Universität Magdeburg haben 2017 und 2018 was Geniales gemacht. Sie haben ältere Menschen zwischen 63 und 80 Jahren in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 machte ein klassisches Fitnessprogramm, also Ergometer, Kraftübung, alles nach Plan. Gruppe Nummer 2 tanzte. Aber nicht einfach immer denselben Walzer, sondern ständig wechselnde Choreografien, neue Schritte, neue Rhythmen, neue Herausforderungen. Und dann, nach 18 Monaten, haben sie die beiden Gruppen verglichen. Beide hatten die gleichen kardiovaskulären Verbesserungen, herz-kreislauf-technisch waren sie auf Augenhöhe. Aber, und jetzt kommt's, nur die Tanzgruppe zeigte messbare Volumenzunahmen in mehreren Hirnregionen. Darunter der sogenannte parahippocampale Gyrus. Das ist ein Bereich, dessen Schrumpfung ein früher Warnhinweis für Alzheimer ist. Und noch krasser, nur bei den Tänzern steigen die BDNF-Spiegel. Das ist quasi Dünger für dein Gehirn, also ein Protein, das für Neuroplastizität essentiell ist. Die Fitnessgruppe? Nun, beim Gehirn war da Fehlanzeige. Es gibt eine noch größere Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Hier reden wir von 469 Menschen über 75, die über Jahre begleitet wurden. Auch hier wollten die Forscher wissen, welche körperlichen Aktivitäten schützen vor Demenz. Und das Ergebnis war, Tanzen war die einzige körperliche Aktivität, die mit einem reduzierenden Demenzrisiko verbunden war. Ganze 76% wurde hier das Risiko reduziert. Schwimmen wurde auch untersucht, das hatte keinen signifikanten Effekt. Radfahren auch nicht und Golf auch nicht. Nur Tanzen. Warum? Weil Tanzen auch dein Gehirn fordert und eben nicht nur den Körper. Neue Schritte lernen, Rhythmus halten, deinen Partner nicht umtreten, all das ist kognitiv anspruchsvoll. Und wenn du jetzt eine Augenbraue hochziehst, dann bleib bei mir. jetzt haben wir die Basis gelegt und den Schlüssel in der Hand zu allem, was jetzt als nächstes kommt. Lass uns über Bewegungskomplexität reden. Was ist das eigentlich? Und lass uns auch das Ganze mal sortieren. Der Begriff Bewegungskomplexität beschreibt, wie viele verschiedene kognitive und motorische Systeme gleichzeitig bei einer Bewegung beansprucht werden. Das kannst du dir vorstellen wie eine Skala. Und die teilen wir mal auf nach niedrig, mittel und hoch. Was ist so im Bereich der niedrigen Komplexität? Nun, da finden wir Dinge wie das Laufband, das Ergometer, also Fahrradergometer, Beinpresse. Einfache Bewegungen, die immer gleich ausgeführt werden, immer in die gleiche Richtung. Keine Überraschungen, die dich da erwarten. Im mittleren Bereich finden wir freie Gewichte. Die sind schon besser und das sind ja auch die Trainingsmethoden oder Trainingsübungen, die du eher bei mir findest, in meinen Büchern, hier auch im Podcast zum Teil und auch bei uns im Coaching. Da reden wir dann schon über mehr Komplexität, du musst stabilisieren und auch im Ausdauerbereich Dinge wie Schwimmen, da brauchst du Koordination, aber es sind eben trotzdem meistens die gleichen Bewegungen, die du eingeübt hast. Auch im Yoga haben wir verschiedene Positionen, die sind auch ein bisschen komplexer, aber es sind in der Regel bekannte Abläufe, die sich immer wieder wiederholen. Und jetzt kommen wir in den hohen Bereich, also der hohen Bewegungskomplexität. Und da finden wir Dinge wie Tanzen, gerade Tanzen mit Improvisation, mit ständig neuen Schritten, mit Rhythmus, mit einem Partner, mit dem du interagieren musst. Kampfsport gehört da auch hin. Reaktion, Strategie, Unvorhersehbarkeit. Aber auch eben Sportarten wie Tennis, Badminton, wo du dreidimensional im Raum denken musst, wo fliegt der Ball hin, du musst in Echtzeit sofort Entscheidungen treffen. Und nicht nur Partner- und Teamsportarten gehören hier rein, sondern auch Dinge wie Klettern. Klettern hat viel mit Problemlösung zu tun, mit Management auch der Gefühle, der Angst vielleicht. Und du darfst da deinen ganzen Körper koordinieren. All das sind nur Beispiele, die dir aber, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon geben, wo du dich im Bereich hoher Komplexität bewegst. Und wir können sagen, je höher die Komplexität deiner Bewegung, desto mehr muss dein Gehirn mitarbeiten. Und genau das scheint den Unterschied zu machen. Lass uns nochmal über das Weber-Fechner-Gesetz reden und warum Anspannung dich blind machen kann. Und Vorsicht, jetzt wird's ein bisschen nerdig, aber halt durch, es lohnt sich. Das Weber-Fechner-Gesetz stammt aus dem 19. Jahrhundert und beschreibt ein fundamentales Prinzip unserer Wahrnehmung. Und das lautet so, je stärker der Ausgangsreiz, desto größer muss die Veränderung sein, damit du sie bemerkst. Lass uns das mal an einem Beispiel festmachen. Stell dir vor, du hältst eine Langhantel in der Hand. Und dann landet eine Fliege auf einem der Enden der Langhantel. Das wirst du wahrscheinlich nicht merken. Aber wenn du eine Feder in der Hand hältst und auf einem Ende der Feder landet eine Fliege, das merkst du, das fühlst du. Und jetzt übertrag das mal auf deinen Körper. Wenn deine Muskeln chronisch stark unter Spannung sind, durch Stress, durch falsches Training, durch 8 Stunden Schreibtisch, dann ist das Grundrauschen in deinem System hoch. Und je höher das Grundrauschen, desto weniger spürst du feine Signale. Und das ist der Grund, warum viele Menschen sich verletzen. Sie fühlen nicht, dass sich ein Problem entwickelt und auch schon ankündigt. Sie spüren nicht, dass ihre Hüfte komisch rotiert oder ihr Knie überlastet ist, bis es eben zu spät ist und dann stärkere Schmerzen auftreten. Was ist die Lösung? Nun, du kannst dein Grundrauschen senken. Und das geht über Training der Körperwahrnehmung. Und bevor wir hier weiter fortsetzen, hör ruhig nochmal rein in Folge 551, vor allen Dingen dann, wenn du die Folge noch nicht gehört hast. Was ist also die Lösung? Nun, die hat einen Fachbegriff, nennt sich Propriozeption. Das ist sowas wie dein 6. Sinn. Deine Fähigkeit zu wissen, wo deine Gliedmaßen im Raum gerade sind, ohne dass du hinschaust. Und diese Fähigkeit kannst du trainieren. Das zeigt auch die Wissenschaft. Es gibt eine Meta-Analyse von 2015 mit über 3700 Teilnehmern. Und die zeigte, propriozeptives Training reduziert das Risiko für Knöchelverstauchung um 35%. Eine Studie an professionellen Basketballspielern über 6 Jahre fand sogar eine 81-prozentige Reduktion von Knöchelverletzungen raus. Und in beiden Fällen können wir feststellen, das ist keine Kleinigkeit. Das sind echte Verletzungen, die echte Menschen nicht hatten, weil sie ihre Körperwahrnehmung trainiert haben. Und jetzt kommt der Clou. Komplexe Bewegungen trainieren automatisch deine Körperwahrnehmung, deine Propriozeption. Weil du ständig auf neue Reize reagieren musst und weil dein Körper sich auf unbekannte Situationen anpassen muss. Das Laufband macht das nicht. Die Beinpresse macht das auch nicht. Aber was es macht, ist Kampfsport, Tanzen, Klettern. All diese Dinge, bei denen du ja auch improvisieren und Probleme lösen musst, was deine Beweglichkeit und deine Bewegung angeht. Und Spoiler Alert, Hocken und Hängen können das auch machen. Und wie? Darüber reden wir jetzt. Lass uns mal in die Praxis gehen. Und ich habe dir mal zwei simple Challenges mitgebracht für deinen Alltag. Challenge Nummer 1 ist die Squat Challenge. Da geht's in die Hocke, die tiefe Hocke nämlich. Im Englischen nennt sich das Deep Squat oder Resting Squat. Das ist eine Position, die Menschen über Jahrtausende als Ruheposition genutzt haben. Und in vielen Kulturen siehst du das auch bei Erwachsenen noch heute. In unserer Kultur siehst du es auf jeden Fall bei den kleinen Kindern. Ich sehe es bei unserer Tochter, die jetzt schon über 2 Jahre alt ist, die verbringt so viel Zeit im Hocken. Wir im Westen, wir Erwachsene im Westen, haben sie in der Regel aber vergessen. Sie wird ersetzt irgendwann durch Stühle. Es gibt eine faszinierende Studie aus dem Jahr 2020, veröffentlicht in PNAS, und übrigens die ganzen Studien findest du immer in den Shownotes, falls du da reingehen möchtest und abnörden willst über die Wissenschaft. Und PNAS ist übrigens eine sehr renommierte wissenschaftliche Zeitschrift. Die untersuchten die Hadza, also ein Volk von Jägern und Sammlern in Tansania. Und das Überraschende ist, die Hadza verbringen etwa 10 Stunden am Tag inaktiv. Ähnlich wie wir. Der Unterschied ist nur, die sitzen nicht auf Stühlen, sondern sie hocken und sie knien. Die Forscher haben bei denen nachgemessen, die haben die Muskelaktivität gemessen und haben herausgefunden, Hocken erfordert deutlich mehr Muskelaktivität als das auf dem Stuhl sitzen. Diese leichte, konstante Aktivierung in der tiefen Hocke, die scheint eine der Gründe zu sein, warum die Hadza kardiovaskulär so gesund sind, trotz der langen Ruhezeiten. Was sagt die Wissenschaft jetzt zur Sicherheit? Die einen oder anderen denken jetzt vielleicht, oh, das geht aber ganz schön auf die Knie. Es gibt eine Review-Studie aus dem Jahr 2024, die 15 Studien zur tiefen Kniebeuge analysiert hat, und das Ergebnis, 13 von 15 Studien bestätigen, dass tiefe Kniebeugen sicher für die Gelenkgesundheit sind. Das alte Dogma, das wir früher, auch wir Trainer früher häufig gehört haben und das zum Teil auch ausgebildet wurde, da wurde gesagt, tief als 90 Grad Kniewinkel ist schlecht fürs Knie, das gilt heute als widerlegt. Die höchsten Belastungen, die treten nämlich tatsächlich genau bei 90 Grad auf und nicht, wenn du drüber gehst, nicht in der tiefen Hocke. Wie machst du das jetzt praktisch? Also wir reden ja bei der tiefen Hocke in diesem Fall als Ruheposition von einem ganz normalen Bodyweight-Move. Ja, du hast da nicht noch eine Langhantel auf deinen Schultern. Und darum geht's auch in dieser Challenge. Die funktioniert so. Und Disclaimer an der Stelle, danke an meinen Kumpel und Trainerkollegen Marco Meyer. Der hat mich auf diese Challenge gebracht. Die kommt ursprünglich von Ido Portal, bei dem ich seit einigen Jahren auch in der Lehre bin. Und diese Challenge, die funktioniert folgendermaßen. Du hast eine Stoppuhr oder eine imaginäre Stoppuhr. Und jedes Mal, wenn du in die tiefe Hocke gehst, startest du die Uhr. Wenn du wieder aufstehst, stoppst du. Und dein Ziel ist, dass du in der tiefen Hocke 10 Minuten am Tag verbringst. Und das verteilt über den Tag. Du musst nicht 10 Minuten am Stück hocken. Du kannst es dir eben auch aufteilen. Und das machst du 30 Tage lang. Das ist nicht viel. 10 Minuten hat jeder von uns, kann 10 mal 1 Minute sein oder 20 mal 30 Sekunden oder wenn du es kannst, dann auch einmal am Stück. Zum Beispiel, während du auf den Kaffee wartest oder während du telefonierst oder während du mit deinem Kind spielst oder irgendwas auf dem Handy machst. Wichtig für den Einstieg, fang ruhig easy an. Vielleicht nur, wenn es dir schwerfällt, 2 oder 3 Minuten am ersten Tag. Du kannst dich am Anfang auch an etwas festhalten, wenn es nötig ist. Die Fersen dürfen erstmal ruhig vom Boden abheben, Du wirst sehen, die Beweglichkeit in den Fußgelenken, die wird sich verbessern. Und hör auf deinen Körper. Leichtes Ziehen, leichtes Unwohlsein ist okay, aber wenn es irgendwo zwickt, Schmerzen auftreten, ist nicht okay. Dann hörst du auf. Was kannst du erwarten, wenn du dich drauf einlässt? Nun, du kannst erwarten, dass deine Hüfte beweglicher wird, dass deine Knie beweglicher werden, dass deine Sprunggelenke beweglicher werden. Vielleicht stellst du fest, dass du weniger Verspannungen im unteren Rücken hast. Und viele berichten auch, dass ihre Verdauung besser wird. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2003, die tatsächlich zeigte, dass die Hockposition die Darmentleerung signifikant erleichtert. Die Zeit auf der Toilette war ein bisschen kürzer und die Probanden mussten auch weniger pressen. Der Grund: In der Hocke streckt sich ein Muskel, der nennt sich Puborectalis, und der schafft einen geraderen Kanal. Ja, wir reden hier übers Klo, aber hey, gehört zum Leben. Also, Challenge Nummer 1, 10 Minuten hocken, jeden Tag für 30 Tage. Und das bringt mich zur Challenge Nummer 2. Da geht's ums Abhängen. Schwerkraft ist dein Freund. Ganz simpel. Du brauchst nur eine Stange oder irgendwas, wo du dich ranhängen kannst. Du musst dich mit deinen Händen nur festhalten und die Schwerkraft macht die restliche Arbeit. Warum ist das so vorteilhaft? Nun, zwei Gründe. Punkt Nummer 1, Griffstärke ist ein wichtiger Marker für Langlebigkeit und auch ziemlich nützlich im Leben und auch im Training, wenn du Kraft in den Händen hast. Und da gibt es auch eine Studie zu, nennt sich Pure-Studie, ist eine der größten epidemiologischen Studien überhaupt mit fast 140.000 Teilnehmern aus 17 Ländern. Und die fand raus, dass Griffstärke ein besserer Prädiktor für kardiovaskuläre Sterblichkeit ist als der Blutdruck. Und sie stellten auch fest, pro 5 Kilo weniger Griffstärke stieg die Gesamtsterblichkeit um 16%. Es gibt eine weitere Meta-Analyse mit 2 Millionen Teilnehmern und die bestätigte diese Tendenz. Höhere Griffstärke wurde hier assoziiert mit 31% geringerem Sterberisiko. Und was wir definitiv sagen können, ist, Hängen trainiert deine Griffkraft. Und das ist immer nützlich. Zweitens ist es gut für deine Schultern und auch die Wirbelsäule. Wir Menschen stammen ja von unseren brachierenden Vorfahren ab, also von Affen, von Primaten, die sich von Ast zu Ast geschwungen haben. Unsere Schultern sind dafür gebaut, Gewicht von oben zu tragen und zu halten. Was machen wir? Nun, das gerade nicht. Wir sitzen den ganzen Tag mit nach vorne gefallenen Schultern am Schreibtisch. Passives Abhängen dehnt die gesamte Kette von den Fingerspitzen bis hin zum Rücken und schafft Raum im Schultergelenk. Und das ist vorteilhaft für all diejenigen, die auch ab und an mal Probleme mit ihrem Schultergelenk haben. Viele Menschen berichten, die das machen, die dieses Hängen wirklich als Challenge mal nutzen, die berichten davon, dass sie weniger Schulter- und Nackenschmerzen haben. Und hier ist noch ein wichtiger Hinweis zur Evidenz. Es gibt einen Orthopäden, den Dr. John Kirsch, der behauptet, dass Hängen sogar den Knochen im Schultergelenk, das Akromion, remodellieren kann. Ich sag dir ehrlich, diese Behauptung ist wissenschaftlich nicht belegt. Es gibt interessante Fallberichte, aber es gibt dazu bisher keine kontrollierten Studien. Das heißt aber nicht, dass Hängen nicht hilft. Aber wir sollten realistisch sein, was die Evidenz hergibt. Lass uns mal praktisch reingehen. Wie funktioniert die Challenge? Nun, du suchst dir eine Stange, am besten eine Klimmzugstange. Die gibt's relativ günstig für zu Hause. 20, 30 Euro, da bist du dabei, kannst dir eine Klimmzugstange in den Türrahmen hängen. Du kannst es auch, wenn du einen Spielplatz vor der Tür hast, da machen. Da sind häufig solche Stangen. Oder vielleicht hast du auch bei dir zu Hause oder im Büro irgendwo einen Balken, an den du dich ranhängen kannst. Am Ende ist das egal. Es geht ums Hängen. Das war Schritt 1. Du suchst dir so eine Hängmöglichkeit. Punkt 2, Schritt 2 ist, du hängst dich dran. Erstmal mit beiden Händen. Und Schritt 3, wenn du noch nicht frei hängen kannst, also wenn du dein Körpergewicht nicht halten kannst, dann kannst du die Füße irgendwo unten auf dem Boden lassen und dich teilweise zumindest entlasten. Das ist sozusagen optional. Wenn du dein Körpergewicht halten kannst, umso besser, dann lässt du es weg, hängst dich richtig schön aus. Und Punkt Nummer 4, dein Ziel ist, dass du am Tag in Summe 7 Minuten im Hängen verbringst. Natürlich, in der Regel schaffen wir das nicht am Stück, sondern auch das verteilst du über den Tag. Vielleicht schaffst du 30 Sekunden am Stück, vielleicht schaffst du 1 Minute am Stück, vielleicht schaffst du es auch länger. Und wie bei der Squat-Challenge summierst du das auf, sodass du am Tag auf 7 Minuten kommst und das machst du für 30 Tage jeden Tag. So, und je nachdem, auf welchem Level du bist, kannst du diese Übung ein bisschen unterschiedlich gestalten. Wenn du gerade Einsteiger bist und noch nicht dein Körpergewicht halten kannst, dann kannst du eben die Füße zur Unterstützung benutzen. Die Fortgeschrittenen unter uns, die hängen sich einfach frei passiv hin, ohne dass sie irgendwo noch das Körpergewicht abfangen. Und die Profis, die können sogar die Schulterblätter nach unten ziehen oder das Ganze einarmig machen. Wichtig ist, wenn du hier eine Progression reinbringen möchtest, dann mach's langsam. Deine Hände brauchen definitiv Zeit, sich anzupassen. Und auch gerade dann, wenn du Schulterprobleme hast, hör auf deinen Körper, fang vorsichtig an und notfalls passt die Challenge ein bisschen an. Mach vielleicht eine kürzere Zeit oder so. Und noch ein Tipp an der Stelle, am besten nicht direkt nach dem Aufstehen. Morgens sind die Bandscheiben noch voll mit Flüssigkeit. Das gibt sich dann, also lass einfach ein bisschen Zeit zwischen dem Aufstehen und deinem ersten Abhängen. Es entlastet übrigens auch die Wirbelsäule. Auch das ist eine gute Sache, denn normalerweise ist deine Wirbelsäule immer ein bisschen unter Belastung. Die wird gestaucht am Tag, einfach durch die Erdanziehungskraft und indem du dich irgendwo ranhängst. Das merkst du auch, wird die Wirbelsäule entlastet. Lass uns noch mal drüber reden, was sind Grenzen oder Einschränkungen? Für wen ist das Ganze nicht geeignet? Also, für all diejenigen, die jetzt zuhören und irgendwo akut verletzt sind, also wer gerade eine akute Knieverletzung hat, der sollte nicht unbedingt in die tiefe Hocke gehen. Oder da, wo die Schulter akut entzündet ist, solltest du dich vielleicht auch nicht unbedingt an die Stange hängen, wenn es das noch weiter provoziert. Ich weiß, das ist offensichtlich, aber ich sag's trotzdem. Bei künstlichen Gelenken, also wer ein künstliches Hüftgelenk hat oder Kniegelenk hat, unbedingt vor mit dem Arzt sprechen oder mit dem Physiotherapeuten. Die Bewegungsumfänge sind dann individuell unterschiedlich und auch Menschen mit einer extremen Hypermobilität, die dürfen ein bisschen aufpassen. Es gibt Menschen, die sind überbeweglicher als normal und für die können so passive Dehnpositionen wie zum Beispiel langes Hängen problematisch sein. Da ist dann aktive Stabilisation wichtig und wichtiger auch. Und die Dosis macht das Gift. Eine Sache noch zur tiefen Hocke. Es gibt Studien aus Asien, die zeigen, dass Menschen, die beruflich mehr als 2 Stunden täglich in der Hocke arbeiten, zum Beispiel auf Reisfeldern, ein erhöhtes Kniearthrose-Risiko haben. Aber, und das ist wichtig, wir reden hier von stundenlanger Arbeit unter Last, nicht von 10 Minuten Bewegungstraining am Tag. Also, die Dosis macht das Gift, übertreib's nicht, ja, fang ruhig mal mit den 10 Minuten am Tag an und das Ganze für 30 Tage. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Lass uns nochmal zusammenfassen, worüber wir geredet haben. Wir haben erstens über Bewegungskomplexität gesprochen und die ist mindestens so wichtig wie Bewegungsquantität. Es ist also nicht alleine entscheidend, wie viel du trainierst, vor allen Dingen nicht für deine Gehirngesundheit, sondern für dein Gehirn ist wichtig, wie vielfältig und wie herausfordernd du trainierst. Dein Gehirn, und das ist Punkt Nummer 2, will Neues lernen. Und wenn du schon immer mal drüber nachgedacht hast oder das Ganze schon weißt, dass du es liebst, tanzen zu gehen, Kampfsport zu machen, Racket Sports zu machen oder klettern zu gehen, all das ist gut für dein Gehirn, weil es dich kognitiv fordert und dadurch schützt du dein Gehirn besser als durch monotone Bewegungen, die sich immer und immer wieder gleichbleibend wiederholen. Punkt Nummer 3, da reden wir über Körperwahrnehmung. Wir haben über das Weber-Fechner-Gesetz nochmal gesprochen. Die Körperwahrnehmung schützt dich vor Verletzung, denn je besser du deinen Körper spürst, desto früher merkst du, wenn etwas so ein bisschen unrund läuft. Wenn dein Körper dir Signale schickt und sagt, hier darfst du nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Und das Weber-Fechner-Gesetz erklärt, warum chronische Anspannung dich blind für solche Signale macht. Punkt Nummer 4. Wir haben über die vergessenen Bewegungsmuster gesprochen, die uns Menschen aber ausmachen, über das Hocken und das Hängen. Und die kannst du wieder zurückbringen in deinen Alltag. Und die Wissenschaft, die stärkt uns hier den Rücken. Hocken ist sicher, es ist effektiv und du brauchst dazu gar kein Equipment. Das kannst du super in deinen Alltag einbauen. Und das Gleiche gilt auch fürs Hängen. Deswegen am Ende noch ein Vorschlag von mir. Such dir einfach eine der beiden Challenges aus. Eine reicht erstmal. Willst du lieber hocken für die nächsten 30 Tage? Willst du lieber hängen? Und die ziehst du dann durch ab heute für 30 Tage. Und nein, wenn du es mal einen Tag nicht perfekt machst, dann ist es auch in Ordnung. Wichtig ist, dass du dranbleibst. Und wenn du nach 30 Tagen feststellst, dass sich was verändert hat, und meine These ist, das wirst du, dann kannst du ruhig die zweite Challenge dazu nehmen. Und wenn du neugierig bist auf mehr Bewegungsvielfalt, dann probier es mal mit einem Tanzkurs oder du gehst bouldern oder du machst Tischtennis, vielleicht auch mit der anderen Hand. Dein Gehirn, das wird's dir danken. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.